Deutschlandfunk Kultur heute.
Nur 3.000 von 40.000 nötigen Beatmungsgeräten sind vorhanden. Oft müssen zwei Patienten mit einem Gerät beatmet werden. Das Klinikpersonal kämpft gegen den drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems und ein Lazarettschiff der US-Marine geht vor Anker. Besorgniserregende Bilder wie diese haben uns im Frühjahr aus New York erreicht, einer Stadt, in der das kulturelle Leben, für das sie steht, damals komplett abgeschaltet worden war. Ausgerechnet in dieser Situation hat Jörg Schumacher die Leitung des Goethe-Instituts in New York übernommen. Am 1. Mai hat er sein Amt angetreten. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie denn die aktuelle Lage in New York ist.
Die Situation ist anders als vor einem halben Jahr. Sie ist nicht mehr ganz so drastisch und dramatisch wie die Bilder, von denen Sie berichtet haben, aber nach wie vor sehr angespannt und für die Kulturszene hier schon ein Desaster, weil ein Hauptteil der Kultureinrichtungen einfach seit März nicht geöffnet ist. Das betrifft alle Theater, das betrifft die Konzerthäuser, das betrifft alle Kulturveranstaltungen mit Publikum, Kino. Das Einzige, was seit September geöffnet ist auf kleiner Flamme, sind die Museen mit eben sehr begrenzter Kapazität.
Das ist ja nun gar nicht das New York, das man eigentlich kennt. Hat das etwas von einer Geisterstadt, vor allem am Abend, wenn dann alle Theater, Kinos und Konzertsäle nicht aufmachen dürfen?
Ja, Geisterstadt würde ich nicht sagen, aber es ist ein sehr anderes New York als das, was wir vor Augen haben oder was man normalerweise kennt über den Sommer und über den auch den Mai über hinweg noch, als es eben auch Auseinandersetzungen, Wut und Trauer angesichts der Ermordung von George Floyd gab und Proteste zur Polizeigewalt und Ausgangssperren. Da hatte man tatsächlich zwischendurch das Gefühl, dass man in einer Geisterstadt oder in einer sehr anderen Stadt sich bewegt. New Yorker sind tough und diszipliniert auf der Straße. Sie sehen eigentlich immer Leute mit Maske und mit Abstand. Also es gibt hier, mein Eindruck, einen hohen Grad an Disziplin und an Selbstorganisation. Leute sind auf der Straße, aber eben sehr, sehr rücksichtsvoll miteinander. Wer es vermeiden kann, fährt nicht mit öffentlichen Nahverkehr. Fast alle arbeiten von zu Hause aus. So ist es auch bei uns am Institut, aber für viele Büros auch die gleiche Situation.
Wie war das dann eigentlich mit Ihrem Einstieg? Sie sagen, alle arbeiten zu Hause. Waren Sie dann alleine im Büro?
Ich war zwischendurch alleine im Büro und ich habe tatsächlich auch nach einem halben Jahr noch nicht alle Kollegen persönlich sehen können, weil wir tatsächlich für den Publikumsbetrieb nach wie vor geschlossen sind. Wir haben also in den letzten 6 Monaten unter Hochdruck alle unsere Arbeitsfelder digitalisiert, was ganz gut funktioniert hat, aber eben ein kleiner Kraftakt für eine kleine Kultureinrichtung ist, die schon auch davon lebt, dass wir Leute zu uns ins Institut einladen, dass wir Veranstaltungen am Institut haben, dass da Begegnungen stattfinden, unsere Klassenzimmer immer gut gefüllt sind mit Unterricht. Das heißt, für uns war das jetzt wirklich ein großer Aufwand. An unserer Stelle hat die ganze Situation mit den erzwungenen Schließungen schon auch dazu geführt, dass wir uns in der Hinsicht, was digitale Kulturveranstaltungen und Bildungsveranstaltungen, dass wir da selber sehr viel einfach dazugelernt haben.
Sie haben von Klassenzimmern gesprochen. Gibt es denn in Zeiten wie diesen überhaupt großes Interesse in New York etwa an Deutschunterricht?
Das Lustige ist, das Interesse ist größer, zumindest als wir es messen können im Vorjahr. Also wir haben normalerweise etwa 1500 New Yorker und New Yorkerinnen, die einen Deutschkurs bei uns belegen. Und jetzt mit den Online-Kursen seit Mai im Wesentlichen haben wir fast 2000 Leute, die in den Kursen sind, also einen Plus von über 30%. Das ist ganz bemerkenswert und hat unsere Analyse schon auch damit zu tun, dass ein Online-Kurs für viele Leute, was Fortbildung angeht, eine praktikable Alternative ist. Man hat die Anreisezeiten nicht. Unsere Reichweite ist ein bisschen größer, also vielleicht nicht nur Manhattan, sondern auch angrenzende Bundesstaaten oder ein bisschen eben aus der Stadt hinaus. Also der Teil für uns bemerkenswert und überraschend, aber an der Stelle funktioniert das ganz gut.
Gibt es denn Projekte überhaupt vor Ort, die Sie umsetzen konnten in der Zeit jetzt?
Na, schon alles online tatsächlich. Also der Teil, der schon wichtig ist für unsere Kulturarbeit, die persönliche Begegnung, der fehlt. Und da braucht man auch nicht drum rumreden, dass das ein Verlust ist. Als Einrichtung im internationalen Kulturaustausch leben wir davon, dass sich Leute begegnen. Und das ist eben was anderes, wenn man nach einem Theater oder nach einem Konzert oder nach einer Diskussion noch zusammensteht und Leute miteinander ins Gespräch bringen kann. Das alles fehlt. Auf der anderen Seite gewinnen wir über digitale Veranstaltungen schon auch eine Reichweite und eine Verfügbarkeit an Programmen, die wir sonst so nicht haben, wenn wir an einem Ort in der Stadt sind. Also konkret, wir haben dann eben schneller jemanden aus Deutschland zugeschaltet und aus den USA, wo normalerweise eine Flugreise oder einen Aufenthalt und 3 Tage hin und her dazwischen stehen würden. Das kann alleine und wird alleine nicht die Zukunft sein, aber es ist schon eine tolle Erfahrung und auch eine wertvolle Erfahrung zu sehen, was da alles geht.
Was ist Ihr persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight, ehrlich gesagt, ist dann eine der wenigen nicht-digitalen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir dann mit den gesparten Reisekosten, die wir dieses Jahr hatten, das Geld investiert und ein Autokino, ein Drive-In-Theater gemietet und haben ein Wochenende Filmprogramm gemacht und in Brooklyn mit Blick hier auf die Insel, auf Manhattan. Und das ist tatsächlich ein Bild und auch eine Veranstaltung, die mir bleibend in Erinnerung ist und eine der wenigen Sachen, die man jetzt eben machen kann.
Sie haben es ja schon angesprochen, eben die Theaterkinos, Konzerthäuser sind zu. Wie ist denn die Stimmung bei den Kulturschaffenden? Was bekommen Sie da mit?
Also die Stimmung in der Kulturszene ist schon dramatisch schlecht. Das kann man nicht anders beschreiben, weil natürlich auch viele Musikerinnen oder Theaterleute im Moment keine Einnahmen haben und dass das System hier deutlich härter oder anders gestrickt ist, als wir es in Europa oder konkret auch in Deutschland kennen, wo zu Recht Kulturschaffende auf die Probleme ihrer Situation aufmerksam machen. Hier ist es konkret so, dass die Leute keine Einnahmen haben und wenig bis keine Förderung, außer wirklich eine Grundsicherung. Wenn das Mieten hier in New York angeht, kann man mit Grundsicherung sind, glaube ich, $500 in der Woche, die man bekommt. Davon kann man in New York wirklich schwer wohnen, geschweige denn leben.
Wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, wird New York nach Corona wieder zu der Stadt werden, die sie vorher war?
Vielleicht nicht genau zu der Stadt, die sie vorher war, weil ich glaube, die Stadt zeichnet schon aus, dass sie sich kontinuierlich und dauernd entwickelt und wird. Und hier ist eine Energie, die jetzt selbst jetzt spürbar ist, die, glaube ich, einzigartig ist. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass New York wird eine Stadt mit einer lebendigen Kulturszene sein und auch bleiben. Also es sind ja auch viele Dinge, die auch jetzt passieren und eben aber digital passieren. Da habe ich eigentlich keinen Zweifel. New York hat die Kraft und die Energie. Und natürlich ist das die Frage, die Sie stellen, auch das, was New Yorker Kulturschaffende umtreibt. Es gibt verschiedene Feuilleton-Debatten hier in der New York Times zum Beispiel. Ist New York tot oder nicht? Und die einen argumentieren ja, warum? Und die anderen sagen, dann hast du New York nicht richtig verstanden, wenn du glaubst, dass es jetzt tot ist. Trotzdem glaube ich, dass die Folgen groß sein werden, aber auch, was die Krise sichtbar macht, welche Bevölkerungsschichten besonders betroffen sind. Und das kann man geografisch klar sehen. Das ist also die Stadtteile in Queens oder in der Bronx mit einer deutlich schlechteren Gesundheitsversorgung, mit wesentlich höheren Covid-Raten und auch mit Mortalitätsraten. Also die Krise zeigt schon auf den Punkt viele Probleme der gesamten amerikanischen, aber eben auch der konkreten New Yorker Gesellschaft. Und ich glaube, für ein Kulturinstitut sind das Themen, die uns auch in den nächsten Jahren natürlich beschäftigen werden, weil wir nicht nur für die schönen Künste zuständig sind, sondern für einen Dialog und für ein Gespräch zwischen den Gesellschaften und da eben eine deutsche Perspektive einbringen.
Jörg Schumacher war das seit dem Frühjahr der neue Leiter des Goethe-Instituts in New York.